Ich weiß, ich bin hier nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Das haben wir jetzt gerade gesungen und da sind wir gleich wieder mitten in unserem Monatsthema. Und bevor du jetzt dann predigen wirst, möchte ich dir doch noch zwei Fragen stellen von diesen Fragen, die wir gesammelt haben, mal da vor ein paar Monaten, weil es gibt auch Fragen darunter, die passen ganz gut zu unserem heutigen Thema. Paulus hat uns am Anfang im Vers, den wir gelesen haben und der diese Woche auch im Buch war, hat er uns aufgefordert, einander zu lieben. Wie kann echte Liebe wachsen in der Gemeinde?
Das ist eine Frage, bei dieser Frage höre ich ganz viel Sehnsucht raus. Sehnsucht danach, dass Liebe wächst, dass Liebe in unserer Gemeinde wächst. Vielleicht auch ein bisschen, dass man vielleicht schon unterschiedliche Sachen ausprobiert hat, dass man auch lieblose Situationen erlebt hat, dass das frustriert. Und erstmal ist das was ganz Großartiges, wenn wir mit unseren Fragen zu Gott kommen, denn Gott hat keine Angst vor Fragen. Wenn wir mit unseren Fragen und auch unserem Frust und unserer Sehnsucht zu Gott kommen, dann sind wir bei ihm genau richtig. Und wie das mit dem Lieben so besser geht, eine Sache ganz sicher nicht, dass wir einfach uns mehr anstrengen müssen, mehr zu lieben. Das war einer der Schwerpunkte, den wir jetzt mit den geistlichen Übungen diesen Monat versucht haben, uns eben nicht einfach nur noch mehr anzustrengen, das Richtige zu tun, sondern zu empfangen und die Wahrheit in uns aufzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, tiefer die Liebe aufzunehmen, um sie dann auch tiefer weitergeben zu können. Timothy Keller hat mal gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, er sagt, wir können nur so lieben, wie wir selbst geliebt worden sind. Und das bedeutet praktisch, wenn wir wahrnehmen, wie geduldig Jesus Christus mit mir ist, kann ich auch geduldig mit anderen Menschen sein. Wenn ich wahrnehme, wie groß die Gnade ist, die er mir geschenkt hat, kann ich auch großzügig mit anderen sein. Nicht ohne Grund sagt Jesus, dem viel vergeben wurde, der kann auch viel lieben. Und ja, je tiefer wir wahrnehmen, was Gott mir geschenkt hat, umso mehr kann ich auch dann anderen weitergeben. Ich glaube, das ist Schlüssel, wie wir miteinander als Gemeinde liebevoller unterwegs sein können.
Danke, ja. Wenn ich weiß, dass er mir vergeben hat, kann ich auch einfacher den anderen vergeben. Genau. Und was denkst du, was ist Jesu Weg für uns? Was ist Jesu Weg für die ETG?
Jesu Weg für die ETG Zürich. Also ich, als Mitteleuropäer wünschen wir uns manchmal so eine klare, jetzt musst du rechts abbiegen und 200 Metern dann links. Das wäre uns sehr recht. Sowas haben wir weder in der Bibel, so einen Fahrplan, noch können wir als Gemeindeleitung uns als Gemeinde so einen Fahrplan geben. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und dann sagt er aber noch was ganz Wichtiges, denn ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und Jesus sagt uns nicht konkret, so und so wird es dann weitergehen, aber er sagt, ich werde mit euch unterwegs sein. Ich kann aber noch ein bisschen erzählen, wo wir als Gemeinde im Moment so unterwegs sind und das zeichnet vielleicht doch ein paar Sachen ab, wo es auch hingeht mit uns. Im Jahr 2024 haben wir als Gemeinde uns intensiv Gedanken gemacht über die Vision unserer Gemeinde und seitdem gibt es auf unserer Website dieses Bild des römischen Brunnens. Der soll ausdrücken, wir empfangen von Gott und das, was wir empfangen, behalten wir nicht für uns, sondern wir geben es weiter. Also weder geben wir einfach aus uns weiter, sondern wir empfangen zuerst und dann geben wir weiter. Und aus dieser Vision heraus soll jetzt unsere Mission entstehen und die Mission soll so eng sein, dass nur unsere Gemeinde da reinpasst und doch so breit, dass die ganze Gemeinde hineinpasst mit allen Abteilungen, Ressorts der Gemeinde. Und da sind wir im Moment unterwegs. Als wir die Stelle ausgeschrieben haben, die jetzt Luca Villadita, unser Sozialdiakon, besetzt, haben wir gemerkt, wir haben uns in den letzten Jahren recht zwanghaft aufgebürdet, eine Quartierchille für Hottingen zu sein. Und das passt nicht zu uns, weil ganz wenige von uns hier wohnen und unser Einzugsbereich ist viel weiter. Und uns hierauf zu versteifen, wäre eine Engführung, die nicht zu uns passt. Das ist etwas Großartiges und Befreiendes für uns gewesen. Und gleichzeitig ist das aber auch noch mal größer und irgendwie schwammiger geworden dadurch, was denn jetzt unsere Mission ist. Denn wenn wir sagen, unsere Mission ist überall dort, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir wohnen, dann ist das, ja, das ist sehr breit. Und das aber auch noch wieder eng zu führen, das ist uns ganz wichtig. Und was uns auf jeden Fall ganz klar ist, es soll eine missionarische Ausrichtung sein. Unsere Gemeinde soll keine Gemeinde sein, die sich um uns dreht. Es soll eine missionarische Gemeinde sein, die sich auf die Menschen ausrichtet, die noch von Jesus hören sollen, die noch von ihm bewegt werden sollen. Das ist das, was klar ist. Und wir wollen ganz viel investieren, dass das noch klarer wird und auch spürbar und erlebbar wird in unserer Gemeinde. Wie das genau aussieht, wie die Schritte aussehen, das kann ich euch alles nicht sagen, aber das hat uns Jesus auch nicht gesagt. Aber er gibt uns die Einladung mit. Kommst du mit? Und diese Einladung, die gebe ich uns auch mit.
Vielen Dank. Und ich habe mal dazu gehört, wenn du sagst, ja, wir möchten gerne links oder rechts wissen. Jemand hat mal gesagt, Gott führt uns nicht durch ein Navi, aber durch den Kompass. Er gibt uns nicht immer links oder rechts, aber er gibt uns die Richtung vor. Und da wollen wir miteinander den Weg suchen. Und jetzt freuen wir uns auf deine Predigt, sei so gut.
Es gibt eine tiefe Sehnsucht bei uns Menschen nach einem Ort, wo Beziehung einfach ist. Ein Ort, wo wir uns nicht erklären müssen, wo Nähe nicht anstrengend ist, wo wir einfach sein können. Die Sehnsucht nach Heimat. Und so ein Ort wird ganz am Anfang der Bibel beschrieben. Der Garten Eden ist die Welt, so wie Gott sie gemeint hat. Da sind Beziehungen, so wie sie sein sollen. Die Gemeinschaft mit Gott ist ungebrochen. Die Menschen gehen mit Gott spazieren durch die Kühle des Abends. Aus dem Kontext des Vorderen Orient, wo es glühend heiß ist, kann man nur abends spazieren gehen. Und da sind sie mit Gott unterwegs. Auch miteinander sind die Menschen, auch ohne irgendwas Trennendes. Es wird ausgedrückt in diesem Bild, sie haben keine Kleider, sie sind nackt und schämen sich doch nicht voreinander. Da gibt es kein Misstrauen, keine Scham, keine Geheimnisse voreinander und trotzdem nutzen die Menschen sich nicht aus. Das ist aber nicht unsere Realität, wie wir sie heute erleben. Überall, wo wir zu viel voneinander teilen, gehen wir ein Risiko ein, dass es ausgenutzt wird. Wir erleben einen Bruch in allen Beziehungen, der Beziehung zwischen Gott und den Menschen und auch zwischen den Menschen untereinander. Beziehungen sind zerstört. Und das Wort Sünde, das deutsche Wort Sünde, kommt von dem norddeutschen Sund. Vielleicht war jemand von euch schon mal in Stralsund. Da trennt ein Sund das Festland von den Inseln. Der ist so tief, dass er mit Wasser gefüllt ist, da kann man nicht einfach rüberlaufen. So tief ist dieser Abgrund zwischen den Inseln und dem Festland. Und diese Trennung erleben wir nicht nur in der Beziehung mit Gott, sondern auch in der Beziehung untereinander. Es gibt Menschen, die liegen uns, mit denen kommen wir gut klar. Es gibt andere Menschen, die sind uns eher fremd. Aber selbst in guten Beziehungen gibt es Spannungen. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, wäre es nicht schön, wir könnten zurück nach Eden, zurück an den Ursprung, wie Gott uns gemeint hat. Diesen Monat haben wir uns auf einen anderen Weg begeben. Nicht zurück, sondern vorwärts. Nicht zurück nach Eden, sondern ihm nach, Christus nach. Und in ihm haben wir, hast du hoffentlich, Heimat entdeckt. Wir durften unsere Geschichte neu ordnen, Dinge erinnern, die uns ausmachen, aber sie auch neu einordnen in den Maßstab Jesus Christus. Und wir dürfen uns einlassen darauf, dass er unsere Beziehungen bestimmt. Das war jetzt diese letzte Woche der Schwerpunkt. Und genau das ist jetzt auch ein prägendes Thema dieser abschließenden Predigt. Es soll um den Abschluss der gesamten Reihe gehen, aber auch diese vierte Woche, die Beziehungen in Christus, geprägt von Jesus Christus, als Schwerpunkt haben. Und wir haben diesmal einen ganz kurzen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Da spricht Jesus Christus kurz bevor er als Teil von seinen Abschiedsreden die Frage ist, wie leben wir weiter ohne Jesus, wenn Jesus nicht mehr körperlich anwesend ist, und er gibt ihnen ein Gebot, seinen Jüngern. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt er. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen. Herr, wir bitten dich, dass du meinen Mund salbst, dass ich deinen Ruhm verkünde und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auf dich hören können. Amen. In drei Schritten wollen wir uns auf diesen Bibeltext einlassen. Der erste Schritt war schon jetzt, wir sehnen uns nach Nähe. Und jetzt geht es darum, Jesus zeigt uns echte Liebe. Und zum Schluss sehen wir dann, dass Christus uns verbindet. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dass sich die Menschen lieben sollen, ist jetzt nicht ganz neu bei Jesus. Das gab es auch schon vorher. Das Neue ist, wie ich euch geliebt habe. Dieser Maßstab, Jesus selbst, Jesu Leben und Jesu Sterben wird zum Maßstab für die Liebe. Und damit ist Liebe keine romantische Idee. Jesus hat diese Idee gelebt, und wenn wir jetzt hier weiterlesen in diesem Kapitel, Kapitel 13, dann wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Die sind staubig, die sind nicht romantisch. Dann ein paar Kapitel weiter, der Höhepunkt der Liebe Jesu, das Kreuz. Die Liebe, die Jesus lebt, ist eine Liebe, die bleibt, auch wenn nichts zurückkommt. Es ist eine Liebe, die dient, eine Liebe, die sich hingibt. Und Jesus sagt, so sollt ihr einander lieben. Und dann fügt er hinzu, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, die Liebe wird sichtbar. Durch die Zeiten waren Christen dafür bekannt, dass sie einander geliebt haben. Besonders in der frühen Kirche gibt es spektakuläre Zeugnisse davon. Der Kaiser Julian war ein Gegner des Christentums. Jetzt können wir auf der Art, das ist schon... Genau, das ist Tertullian. Die nächste Folie ist Kaiser Julian. Der war Kaiser 261 bis 63. Und... Oder waren es 300? Genau, 361, jetzt sehe ich es genau. Und er war ein Gegner der Christen. Er regt sich drüber auf, in diesem Schreiben Apostata, die Abgefallenen, er regt sich über die Christen auf, die so viel Zulauf bekommen, weil sie sich von den römischen Religionen abwenden. Und das ist eine kurze Zeit, vielleicht, wenn ihr jetzt, es ist in der Mitte des 4. Jahrhunderts, ein bisschen später kommt dann Konstantin und das ganze Römische Reich wird christlich. Es ist eine Zeit, wo das Christentum schon ganz viel Zulauf hat, aber gleichzeitig eine kleine Gegenbewegung ist bei diesem Kaiser, die sich gegen die Christen wendet. Und er regt sich drüber auf, so viele Menschen werden Christen. Und den Hauptgrund, den er darin sieht, er sagt, die Christen versorgen nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch die unseren. Und unsere Leute bleiben ohne unsere Hilfe. Also das, was eigentlich unsere Aufgabe wäre, das machen die Christen. Und dann sagt er weiter, sie zeigen Gastfreundschaft und sie kümmern sich eifrig um die Bestattung der Toten. Er sagt, sie leben so, wie wir eigentlich leben sollten. Und trotzdem bekehrt sich dieser Kaiser Julian nicht. Diesen Brief schreibt er gerade als Gegenargument gegen die Christen, obwohl er darin ausdrückt, was für eine Liebe diese Menschen zueinander haben. Schon damals wird deutlich, nicht alle, die Zeugen dieser nächsten christlichen Nächstenliebe werden, kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sogar die gleichen Menschen, die bezeugen, wow, was für eine Liebe, kommen nicht zum Glauben. Liebe garantiert keine positive Reaktion. keine Garantie. Aber das Gegenteil stimmt auch. Da, wo die Liebe fehlt, da stoßen wir bitter auf mit unserer Botschaft. Wenn wir groß von Liebe reden und da nichts kommt, das stößt auf. Da wird der Name Jesu unglaubwürdig. Und jetzt kommen wir zum dritten. Christus verbindet uns. Jetzt kommt die ehrliche Frage, warum fällt es uns denn so schwer zu lieben? Vielleicht hast du genau hier so eine Enttäuschung erlebt. Du hast dich geöffnet, du wurdest missverstanden. Das, was du gesagt hast, hat man dann vielleicht sogar gegen dich verwendet. Oder du hast einen Dienst getan, Woche für Woche, treu, leise im Hintergrund und kaum jemand hat es gesehen. Kein Dank, keine Worte und irgendwas in dir zieht sich irgendwann zurück. Und genau da merken wir, Liebe aus uns heraus reicht nicht aus. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Weg zum Bruder ist verstellt durch das eigene Ich. Ich selbst bin mir manchmal im Weg, um meinen Bruder, meine Schwester zu lieben. Wir können nicht von uns selbst aus immer durchgehend ständig bedingungslos lieben. Das können wir einfach nicht. Wir wählen unsere Freunde aus. Wir suchen die Menschen aus, die zu uns passen. Meistens sind das Menschen, die Gemeinsamkeiten mit uns haben. Und das machen wir ja nicht nur persönlich so, so tickt unsere Gesellschaft insgesamt. Selbst die Social Media geben uns den Content von Menschen, die genauso ticken wie wir. Das bestätigt dann unsere eigenen Überzeugungen. Das sind die, so tickt Facebook, so tickt Instagram, so sind die Parameter dort eingestellt. Ich kenne eine Frau, die mochte jeder gern. Sie war so everybody's darling. Und einmal sagte sie zu mir, auch wenn viele mich mögen, ich mag eigentlich gar nicht so viele. Es sind eigentlich eher abgezählte Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, mit denen ich mich wohlfühle. Wir suchen uns Menschen aus, mit denen wir Zeit verbringen wollen. Das ist nichts Schlechtes, so ticken wir als Menschen. Und das Zweite ist auch, wir haben Erwartungen in unseren Beziehungen. Wenn wir etwas geben, ist es völlig normal, dass wir Erwartungen haben. Es gibt berechtigte Erwartungen, es gibt unberechtigte Erwartungen, aber wenn jemand behauptet, er oder sie hätte keine Erwartungen, dann betrügt er oder sie sich selbst. Wir können unreflektierte Erwartungen haben, die uns nicht bewusst sind, aber Erwartungen haben wir immer. Wenn wir ein Geschenk schenken, erwarten wir vielleicht nicht unbedingt ein Geschenk zurück, vielleicht noch nicht mal ein Dankeschön, aber wir hoffen doch schon, dass das Geschenk dann die Person irgendwie froh und glücklich macht, dass das einen Effekt hat. Natürlich haben wir eine Erwartung. Das ist zutiefst menschlich. Und genau hier setzt das Evangelium ein. Christliche Liebe ist größer als gutes menschliches Miteinander, als Freundschaften mit Menschen, die ich mir ausgesucht habe, als ein gutes Geben und Nehmen in geklärten Erwartungen. Christliche Geschwisterliebe schließt alle ein, auch diejenigen, die du dir ganz sicher nicht aussuchen würdest. Und wie geht das? Das Geheimnis christlicher Liebe ist, dass sie nicht direkt ist. Es geht nicht nur du und ich, sondern es gibt da noch einen Dritten im Bunde. Das ist das Geheimnis der christlichen Liebe. Sie ist keine direkte Liebe, sondern eine abgeleitete Liebe. Das bedeutet, ich liebe dich nicht bloß, weil du mir liegst, sondern ich liebe dich um Christi Willen, von Christus her. Ich bleibe auch dann, wenn es sich nicht lohnt. Ich diene auch dann, wenn ich nichts zurückbekomme. Ich halte dich auch dann aus, wenn du mir unverständlich und fremd bist. Dass ich jemanden um Christi Willen liebe, bedeutet auf gar keinen Fall, dass der andere mir egal ist. Es ist nicht nur ein Gehorsamsakt gegenüber Gott, dass ich jetzt auch irgendwie nett zu dir sein muss. Im Gegenteil, gerade weil Christus zwischen uns steht, weil der andere mir anvertraut ist, weil er dir anvertraut ist, trage ich Verantwortung für den anderen vor Gott. Christus steht zwischen uns und er verbindet uns und er ist der Grund unserer Verbundenheit. Er ist der Maßstab unserer Liebe und das
ist das Geheimnis christlicher Geschwisterliebe. Das verändert dann eben auch, wer dazugehört. Das sind nicht nur die Menschen, die ich gern habe, die ich mir aussuche, sondern das sind alle, die auch zu Jesus Christus gehören. Das verändert unsere Erwartungshaltung. Weil Christus der Mittler dieser Gemeinschaft ist, diene ich Christus, nicht den Menschen der Gemeinde. Also wenn ich diene, diene ich nicht den Menschen in der Gemeinde primär, sondern ich diene primär Christus. Auch wenn mein Dienst dann natürlich einzelnen Menschen zugutekommt. Und wenn mir gedient wird, dann empfange ich den Dienst von Christus her, auch wenn dieser Dienst natürlich von einzelnen Menschen ausgeführt wird. Und das verändert die Richtung und unsere Erwartungshaltung. Dann ist meine größte Erwartung nicht, wenn ich diene, dass ich ein Dankeschön von meinem Bruder oder meiner Schwester bekomme, sondern meine größte Erwartung ist, dass ich Segen von dem da oben bekomme. Das ist doch eine viel größere Erwartung, die ich haben kann, als irgend so ein blödes Dankeschön. Abgeleitete Liebe ist keine distanzierte Liebe. Das heißt, wir nehmen einander ernst. Ich nehme dich ernst, aber ich mache dich nicht zum Mittelpunkt. Er bleibt der Mittelpunkt. Christus bleibt die Mitte. Und weil Christus der Mittler der christlichen Gemeinschaft ist, ist Gemeinde auch nicht bloß eine Gruppe von Menschen, die sich gut verstehen. Kein Verein, auch wenn wir als Verein organisiert sind, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die zu Christus gehören. Und das hat konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel, wie ist es, wenn in so einer Gemeinde dann Menschen mit ganz unterschiedlichen finanziellen Mitteln zusammenkommen? Ein negatives Beispiel dazu haben wir im Korintherbrief. In Korinth gab es auch große Unterschiede von den gesellschaftlichen Schichten. Da waren Sklavinnen und Sklaven in der Gemeinde und Sklavenherren und Sklavenherrinnen und alle anderen in der Gemeinde. Das hatte sehr schwierige Auswirkungen. Im Kapitel 11 geht es um das Abendmahl. Und dieses Abendmahl war nicht nur ein rituelles Abendmahl, sondern es war ein großes Essen miteinander. Und da gab es die einen, die den feinsten Wein genossen haben, und die anderen, die kaum was vom Brot abbekommen haben. Das ist unwürdig des Evangeliums von Jesus Christus. Da, wo christliche Liebe fehlt, wird der Name von Jesus unwürdig. Und da braucht man auch nicht groß über irgendeine christliche Botschaft reden, wenn man sie nicht lebt. Aber auch in dem, wie wir übereinander reden, kommt christliche Liebe zum Ausdruck. Wenn wir ganz bewusst aufhören zu lästern und zu tratschen, weil der andere nicht mit unseren Maßstäben bewertet wird, sondern wenn wir ihn oder sie durch Christus sehen. Ich habe mal gehört, dass es in dieser Gemeinde vor vielen Jahren ein Antitratschjahr gab und dass das etwas sehr Fruchtbares war. Wie ist unsere Rede über unseren Bruder oder unsere Schwester in Christus? Macht sie Jesus glaubwürdig oder unglaubwürdig? Wenn wir christliche Gemeinschaft leben von Christus her, das ist nichts Natürliches. Das ist Christus, der zwischen uns steht. Und genau daran wird sichtbar, wie real er ist. Und das ist der Abschluss dieses geistlichen Weges. Aber natürlich ist das kein Abschluss überhaupt. Wir sind noch nicht am Ziel. Und auch mit unserem Thema Heimat sind wir noch weiter unterwegs. Jetzt am Freitag feiern wir Karfreitag. Da wird es um den Preis gehen, der gezahlt wurde, damit wir Heimat haben. Und auch in den Gemeindeferien wird es um Heimat gehen. Wir werden Heimat feiern miteinander. Und auch in der zweiten Jahreshälfte wird es nochmal um Heimat gehen, wie wir Heimat miteinander gestalten. Und so sind wir miteinander auf einem Weg unterwegs. Und die Frage ist, kommst du mit? Amen.